Willkommen bei Zusammenwachsen, dem Beziehungspodcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
In der heutigen Folge, einem Interview mit Andreas Wolter, erfahrt ihr, warum sich der Leistungssportler vegan ernährt, was er isst, um sich günstig und gesund vegan zu ernähren und welche Tipps er für Personen hat, die gerade anfangen, vegan zu leben.
In unserer vierten Folge haben wir uns ja schon mit unseren grundlegenden Gedanken und auch Fragen zum Thema veganer Ernährung beschäftigt. Und heute haben wir einen Profisportler und auch vielleicht ernährungstechnisches Vorbild da, mit dem wir noch tiefer in das Thema eintauchen wollen. Hallo Andreas Wolter.
Danke euch für die Einladung.
Und Andreas ist in Österreich schon viermal österreichischer Leichtathlet des Jahres geworden. Trainiert jetzt gerade für die Olympischen Spiele in Japan und sieht ganz gut aus, dass er das auch schafft. War auch schon in London bei den Olympischen Spielen dabei. Ist mittlerweile zum 11. Mal in Folge österreichischer Meister über die 1500 Meter. Und wir könnten jetzt hier wahrscheinlich noch eine Weile weitermachen.
Ja, aber jetzt, wenn man sich so deine Zeiten anschaut, 1500 Metern in 3 Minuten 36 Sekunden, Wahnsinn. Sag mal, wie bist du überhaupt zum Laufen gekommen?
Ja, also bei mir hat es eigentlich klassisch noch in der Schule begonnen. Ich habe damals, oder Gott sei Dank haben wir damals im Sportunterricht noch einen Lehrer gehabt, der Laufen auch gemacht hat. Und er war sozusagen noch wirklich von der alten Schule, kann man sagen. Und ich habe einfach damals gemerkt, ich habe jetzt noch nicht laufen trainiert oder so, dass ich alle meine Klassenkollegen schon überrund. Mir hat das einfach Spaß gemacht. Ich habe mich einfach frei gefühlt und cool gefühlt, wenn ich einfach laufen darf, wenn man mich sozusagen losgelassen hat. Und irgendwann habe ich dann mal mit meinem Vater beschlossen, zu einem Verein zu schauen. Und das war 2002.
Wie alt warst du da, als du dann
entschieden hast? Ich bin 89er Jahrgang, das heißt, mit 13 Jahren bin ich das erste Mal in einen Verein gekommen. Mhm. Hab dann wirklich sehr minimal, ein-, zweimal die Woche einfach beim Vereinstraining war ich da dann dabei. Und habe dann, am Anfang bin ich mal Vizestaatsmeister geworden im Crosslauf bei einem meiner ersten Rennen, das war schon ganz gut. War dann zugegeben jetzt nicht, ich war sicher nicht so ein auffälliges Talent oder so, wo man sagt, okay, ich war eher dann im Mittelfeld unterwegs. Du warst wahrscheinlich nicht der Kandidat, wo die Leute sich denken, der läuft mal bei EM, WM oder Olympischen Spiele mal mit. So 2009, damals recht überraschend, bin ich dann Staatsmeister in der allgemeinen Klasse geworden, über die 1500 Meter, eben was lang meine Paradedisziplin jetzt war. Und von da weg habe ich dann einfach begonnen, zielgerichteter zu trainieren, leistungsorientiert zu trainieren. Und das hat sich recht schnell ergeben dann einfach, dass ich von 2009 Staatsmeister, 2010 meine erste Europameisterschaft, 2011 das Olympia-Limit gelaufen, eben dann 2012 zu Olympischen Spiele.
Wow.
Und das eine oder andere ist dann eben dazukommen, aber mittlerweile, wie man sieht, einerseits bin ich nicht mehr ganz so jung, aber andererseits bin ich recht konstant, eben wenn man sieht jetzt gerade erst vor kurzem meinen 11. Titel über die 1500 Meter in der Halle fixiert. Und macht natürlich zurückblickend auch ein gewissermaßen stolz. Und aber wie schon gesagt hast, das sind noch einige große Ziele auch vor mir, die ich erreichen will.
Wow. Und du hast mir gerade eben im Vorhinein noch erzählt, dass du gerade letzte Woche eine neue Bestzeit über 5000 Meter gelaufen bist, mit 7 Minuten 51, 17.
Ja, also 3000 in dem Fall. 5000 wäre schnell.
Das habe ich falsch notiert. Aber das heißt, du bist eigentlich auch auf dem Peak deiner Leistungsfähigkeit und wer weiß noch, was noch kommt.
Definitiv. Also es war auf jeden Fall schön zu sehen. Ich habe so ein paar Jahre gehabt, leider so 2015, 2016, wo es mehr oder weniger unerklärlich oder schwer zu erklären einfach nicht so gut gegangen ist, wo die Leistungen einfach schlecht waren. Was halt blöd war vom Zeitpunkt her, weil halt 2015, 2016 die Jahre waren, wo man sich qualifizieren hat können für die Olympischen Spiele, die ich dann natürlich leider verpasst habe in Rio damals.
Ja.
Aber ich merke jetzt die letzten Jahre, wie es richtig gut geht und eben dieses Jahr hat die Hallensaison so gut begonnen. Ich habe jetzt meine Bestzeiten eben, die waren glaube ich aus 2013 teilweise von die 3000 Meter, die ich jetzt unterbieten können. Also das war wirklich damals so um die Olympiazeit herum. Und wenn ich jetzt sehe, okay, ich kann jetzt die Zeiten unterbieten, Ja, dann freue ich mich schon auf die Sommersaison und natürlich gerade eben für Olympische Spiele ist es eine Riesenmotivation, weil natürlich dabei sein, also halt qualifizieren will man sich immer, aber wenn man dann in der Realität sieht, okay, man läuft die Zeiten auch und man ist, es ist wirklich greifbar und nicht nur irgend so ein utopischer Traum, dann ist das natürlich schon eine ganz schöne Sache.
Ja, da auf jeden Fall auch jetzt schon mal ganz viel Erfolg für die nächsten Monate.
Ja, und auch Gratulation zur Leistung, die ja dann aktuell extrem beeindruckend ist. Wahnsinn. Und auch wenn mir jetzt total viele Fragen einfallen zu deinem Werdegang und wie das alles so kam und ob du dir da schon Ziele gesetzt hattest früher, möchte ich dann doch erstmal fragen, ob du glaubst, dass deine Leistungsverbesserung in irgendeiner Weise mit deiner Ernährung zusammenhängt.
Ja, also vielleicht gleich mal vorweg, es war bei mir so, ich lebe seit Mai 2018 ungefähr vegan, das heißt zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt sind es nicht ganz 2 Jahre, 22 Monate ungefähr. Ich bin mit der Einstellung reingegangen und habe mich eigentlich gar nicht viel beschäftigt damit, jetzt was für Auswirkungen das auf meine Leistungsfähigkeit haben kann. Ich habe gesagt, okay, Nährstoffe sind im Endeffekt gleich, kriege ich da wie da und von dem her habe ich mir leider nicht gar nicht groß einen Kopf gemacht und ich habe weder erwartet, dass es in die eine noch in die andere Richtung irgendwie Veränderungen gibt, großartig.
Wenn jetzt Leistung nicht deine Hauptmotivation am Anfang war, wie kamst du dann drauf, dich vegan zu ernähren?
Ja, also es war im Prinzip bei mir, ich sage mal so, wenn man es per Definition nimmt, ist Veganismus ja sowieso eine rein ethische Einstellung. Also im Endeffekt ist wurscht, warum jemand quasi keine Tiere isst, aber sozusagen der Veganismus an sich ist eben eine ethische Einstellung und hat per se eigentlich nichts mit jetzt Ökologie oder auch Gesundheit oder Leistungsfähigkeit zu tun. Das, was mich beeinflusst hat, waren definitiv die ethischen und die ökologischen Aspekte oder Einflüsse, die man halt hat da mit der Ernährung. Und es hat sich so akkumuliert ein bisschen, heutzutage gerade durch Social Media bekommt man so viel einfach mit. Ja, irgendwann war es dann so, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich will ich das nicht, dann bin ich mal vegetarisch geworden. War circa 1,5 Jahre oder was vegetarisch unterwegs und dann zwangsweise beschäftigt man sich eigentlich mehr mit dem Thema, weil es einen einfach interessiert. Irgendwann stößt man halt auf Milch- und Eierindustrie und dann habe ich halt gesagt, okay, eigentlich geht's nicht. Und hab das dann eigentlich umgesetzt. Also das waren für mich eigentlich so die Grundvoraussetzungen. Ich habe jetzt kein dramatisches Erlebnis oder so gehabt, wo ich von einem oder anderen Tag gesagt habe, das geht nicht. Aber es hat sich mit der Zeit einfach so sehr aufgeschaut, dass ich dann gesagt habe, ich kann es ethisch und ökologisch für nicht mehr verantworten. Und ja, von dem her eben war es vielleicht bei mir ein bisschen ein ungewöhnlicheres Beispiel für einen Leistungssportler, weil oft vielleicht ist nicht das Vegane, immer einfach die Ernährung, die dann pflanzenbasiert ist, oft wahrscheinlich mit Leistungsaspekt, Verletzungsprophylaxe etc. zu tun hat.
Mhm. Und gab es in diesem Prozess der Veränderung deiner Ernährungsgewohnheiten auch irgendwelche Herausforderungen? Hattest du irgendwann mal das Gefühl, oh, jetzt habe ich nichts mehr auf dem Teller, was ich essen kann? Oder gab es vielleicht auch wirklich aus sportlicher Hinsicht Trainer, die gesagt haben, oh, jetzt bekommst du nicht mehr genug Eiweiß oder bist unterversorgt in anderen Bereichen? Kamen da irgendwelche Herausforderungen auf dich zu?
Große Herausforderungen eigentlich nicht. Wie gesagt, eigentlich im Nachhinein betrachtet bin ich wahrscheinlich eigentlich sehr unvorbereitet in das Ganze reingegangen, weil ich mir dachte, okay, ich esse jetzt das anders. Und wie gesagt, was grundsätzlich richtig ist, die Nährstoffe sind dieselbe, die kriegst du da wie da. Aber ich habe mich nicht so viel damit beschäftigt gehabt. Es war aber im Endeffekt nicht schwer. Es war sowohl von der Umstellung einfach von, sage ich mal, der Gewohnheit nicht so schwer. Ich habe grundsätzlich sehr gern zum Beispiel, ich meine, das war schon beim Schritt aufs Vegetarische, dass ich sehr gern und sehr viel Steak gegessen habe und sehr gern Milchprodukte, Käse und so weiter, die klassischen Dinge, die jeder wahrscheinlich kennt oder vermissen oder glaubt vermissen zu würde. Das war nicht das Problem bei mir eigentlich. Aber ja, es war einerseits so, ich habe das nicht irgendwie groß herumbosaunt oder so, sondern ich habe das einfach für mich gemacht und ich glaube, der Großteil der Leute hat das die ersten 6 Monate, 9 Monate und so nicht mal mitgekriegt, dass ich vegan lebe. Das hat sich nur zufällig ergeben, wenn man halt dann irgendwo gemeinsam essen war, dass ich sage, ich nehme halt nicht das, sondern das. Also das war eigentlich für mich keine große Sache und ich habe jetzt auch diesen Leistungsaspekt, wie gesagt, vielleicht ein bisschen blauäugig gar nicht so genau beachtet. wie es auch damals schon war. Man beginnt sich eben dann bewusst damit auseinanderzusetzen, was ich glaube, das schon ein sehr wichtiger Punkt einfach ist, dass eigentlich jeder unabhängig jetzt von den Ernährungsgewohnheiten machen soll, dass man einfach weiß, okay, was grundsätzlich Nährstoffe sind das, wo sind die drin, für was brauche ich die und so weiter. Aber ja, letztendlich hat das ganz gut funktioniert. Ich habe so ein paar Sachen optimiert mit der Zeit, also so ein Klassiker, den wahrscheinlich viele machen, den habe ich auch gehabt, dass man am Anfang die Vielfalt der pflanzlichen Ernährung noch nicht ganz kennt und dann im Prinzip, ich habe die tierischen Anteile weggelassen von meinen normalen Mahlzeiten und habe halt vom Rest mehr gegessen quasi. So, wenn man halt irgendwie normalerweise irgendein Händelhaxl gegessen hat mit einem Reis dazu und Gemüse, dann habe ich einfach das Händel weggelassen und mehr Reis gegessen, dass sowas natürlich nicht ganz optimal ist. Also da habe ich dann schon mit der Zeit mehr Variation, mehr Abwechslung so reinbracht.
Dazu habe ich direkt eine Frage, weil du hast das eben so locker luftig erzählt, dann bin ich halt mal so vegan geworden und habe das einfach gemacht. Jetzt so aus meiner 5-wöchigen Erfahrung stoße ich da schon manchmal auf die Herausforderung, okay, was esse ich denn jetzt eigentlich, wenn eben, wie du auch sagst, manches einfach dann wegfällt. Wo hast du die Inspiration hergehabt, was du jetzt stattdessen essen kannst und wie bist du da herangegangen?
Das ist schwer zu sagen. Also ich bin jetzt eigentlich überhaupt nicht so der Typ, der irgendwelche Rezepte, Kochbücher, Instagram-Inspirationen sich sucht oder so. Und ich bin eigentlich auch richtig faul beim Kochen. Es ist einfach, ich bin halt ein Sportler, ich muss viel haben, ich muss viel essen. Es soll nährstoffreich sein, dass ich einfach meine Leistung bringen kann. Und natürlich, ich bin einerseits nicht reich und andererseits dadurch, dass ich einfach viel brauche, ist es im Optimalfall, soll es nicht so viel kosten, weil natürlich man muss schon damit rechnen, dass ich ungefähr das Doppelte brauche, was halt so eine Normalperson braucht. Das heißt, muss halt die Kosten dann nochmal 2 rechnen. Das heißt, kommt schon was zusammen. Und ich war immer schon der Typ, ich bin nicht sehr wählerisch und ich tue da eigentlich, ich haue mir einfach was zusammen und von dem her, ich esse wahrscheinlich ziemlich fad, wenn es einer von außen anschaut, aber es ist bedarfsdeckend, es ist viel und es ist leistbar und von dem her ist wahrscheinlich sehr typenabhängig. Also ich bin nicht der Gourmet gewesen, der dann viele verschiedene Sachen braucht und von dem her, ich war einfaches Essen gewohnt und es ist jetzt weiterhin ein einfaches Essen.
Kannst du uns so 2-3 Beispiele nennen von den Mahlzeiten, die dir immer schmecken und die du
ja, also ich kann gar nicht konkrete Beispiele, sondern einfach allgemein gesprochen, was zum Zubereiten einfach ist und auch sich aus Nährstoffsicht sehr nah ans Optimum hingeht, sagen wir mal so, ist einfach, was auch die Grundsäulen der pflanzlichen Ernährung dann sind sozusagen, sind einfach, ist Getreide, in jeder, also Getreide und Pseudogetreide sind halt die genauen Bezeichnungen, dann ist, ob das jetzt ist irgendwie ein Buchweizen oder ein Reis oder ein Quinoa oder ein Dinkel oder was auch immer. Dazu dann irgendwelche Hülsenfrüchte, was halt der klassische, sag ich mal, Eiweißlieferant ist in der veganen Lebensweise, pflanzlichen Ernährung. Da hat man das dazu, ob das jetzt Linsen, Bohnen, Kichererbsen, was auch immer sind. Gemüse einfach nach Verfügbarkeit, für Gemüse kann man nicht viel falsch machen, das haut man sich rein. Und ja, dann, was euch mit der Zeit immer mehr integriert, einfach viel so Nüsse, Samen oder irgendwelche Körneln halt klassisch, weil das einfach aus Nährstoffsicht einfach super ist. Und für Leute, die vielleicht Schwierigkeiten haben, die Kalorien dann zusammenzubekommen, ist bei mir Gott sei Dank nicht der Fall, aber kann man gerade mit so Nüsse und dann halt hochwertigen Öl noch viel, viel nachhelfen. Und das ist es eigentlich und das machst du im Prinzip. Ich bin so einer, wie gesagt, ich bin recht faul beim Kochen. Im Optimalfall kann ich alles, also mehr als 2 Geschirr in meinem Kochen will ich nie haben. Im Optimalfall brauche ich einen Topf, da hole ich dann mir die Linsen und den Reis rein, die kochen dann haue ich irgendein Gemüse dazu, das wird dann auch gleich mitgedünstet und dann haue ich nachher noch die Nüsse oder so rein und das ist fertig. Und das ist ein basic Essen, aber es geht schnell, es schmeckt in Wirklichkeit auch einfach geil. Und wie gesagt, auch wenn man die Nährstoffsicht da ein bisschen ins Visier nimmt, ist auch alles für, vor allem halt als Normalperson sowieso und auch für den Leistungssport recht gut abgedeckt. Und ja, also das sind so ein bisschen die Getreide plus Hülsenfrüchte plus Gemüse plus Nüsse und Samen sind so ein bisschen die Grundpfeiler der veganen Ernährung, sage ich einmal.
Hey, ich merke auch bei mir immer wieder, wenn ich mal Gerichte esse, die vorrangig auf unverarbeiteten Lebensmitteln basieren, dass man anfängt zu schmecken, dass der Geschmack der einzelnen Lebensmittel viel intensiver ist, als man es manchmal vor Augen hat, wenn sie nur als Beilage fungieren. Also zum Beispiel ein Buchweizen hat ja wirklich einen guten Eigengeschmack. Ja. Aber neben einem sehr stark gewürzten Steak ist es Füllmaterial.
Genau, das geht so ein bisschen um das. Viele Leute, das ist, was viele Leute gleich empfinden, ist es halt so, man isst Beilagen. Ich meine, ist Definitionssache, wenn es für wen Beilagen sind, soll es mir recht sein. Aber ja, eben, man lernt sehr viel kennen. Es ist, glaube ich, ein Aspekt, was einfach ist, was du eh gesagt hast. Die Leute heutzutage essen halt viel verarbeitete oder Fertigprodukte. Das muss nicht automatisch weniger sein, wenn man vegan lebt. Und man merkt natürlich, ja, verständlich, aber natürlich, die Industrie springt darauf auf, die merkt, dass die Leute sich immer mehr pflanzenbasiert ernähren. Und natürlich, ein Aspekt, glaube ich, war schon, warum viele Leute auch gesünder dann gelebt haben, dass man eben, wie du gesagt hast, auf diese unverarbeiteten Grundnahrungsmittel einfach zurückgegriffen hat. Viel Getreide, viel Hülsenfrüchte, Gemüse. Natürlich, du kannst heutzutage Burger, Pizza, Eiscreme, du kannst alles auch in einer veganen Variante essen, was jetzt dann nicht gesund ist, weil es vegan ist. Das ist schon klar, das verwechseln gleich auch manchmal Leute. Ich glaube, wenn sie dann jetzt nur vegane Burger essen, leben sie auf einmal gesund. Das hat nichts damit zu tun, genauso wie ein Bio-Burger nicht gesünder ist als ein normaler automatisch. Also da sind noch ein paar Dinge natürlich da, die sich Leute bewusst machen sollen, wo so ein paar Fehlannahmen, glaube ich, da sind in den Köpfen der Leute, aber man merkt, es wird besser, man merkt das Angebot, Supermärkte, Restaurants und so wird einfach besser und von dem her, ja, gerade in größere Städte ist es ziemlich einfach und wie gesagt, wenn man ja, da einfacher getrimmt ist und nicht jedes Mal irgendein Special-Menü will, dann kommt man auch mit den Standardsachen aus dem Supermarkt in der Pampa, in, weiß ich nicht, im Waldviertel, kannst du auch problemlos vegan leben. Ja.
Ja, spannend. Und auch spannend, deine Perspektive auch auf den zeitlichen Aspekt, weil doch sehr viele Menschen mir bisher begegnet sind, die sagen, ja, eh cool, aber es dauert halt urlange und es ist so teuer und damit hast du gerade sehr viele der Argumente entkräftet.
Ja, also das sind so ein paar Klassiker. Einerseits, ja, weiß ich nicht, warum. Wenn Leute jetzt denken, sie essen normal unterwegs und dann müssen sie selber kochen, natürlich dauert das länger. Wenn du, ob du jetzt tierisch was, also mit tierischen Produkten selber kochst oder nur mit pflanzlichen, ist kein Unterschied. Ja. Es ist ja, sagen wir so, wenn du eine ausgewogene Ernährung pflegst oder nach den Vorgaben der Ernährungsgesellschaften, sind ja eben, sollten mindestens 3/4 der Ernährung sowieso schon Pflanzen sein. Das ist ja nicht so, dass jeder dann nur ein Fleisch isst und Milch trinkt und Eier dazu. Das ist ja sowieso, die Getreide und Hülsenfrüchte sollten Standard sein, was man halt bei den Statistiken, wenn man das anschaut, ich habe den Gesundheitsbericht zum Beispiel aus Österreich mal angeschaut. Also wenn man den Glauben schenken darf, ist der Durchschnittsösterreicher unter 10 Gramm Hülsenfrüchte im Schnitt pro Tag. Was halt,
ja, die Ernährungspyramide, die wird ja auch mal wieder angepasst.
Ja, wird sehr, also sagen wir mal so, der Durchschnittsösterreicher oder der Durchschnittsindustriestaatler ernährt sich sicher nicht optimal. Aber wie du schon gesagt hast, also zeitliche Komponente sehe ich nicht, weil es im Endeffekt ist genau dasselbe. Was natürlich sein kann, der Convenience-Faktor ist natürlich noch höher, wenn man einfach tierische Produkte inkludiert, weil halt noch nicht so stark umgestellt ist. Wenn man halt unterwegs ist, natürlich merke ich es da, wenn du irgendwo am Flughafen bist oder wo schnell was brauchst, geht es natürlich einfach. Es gibt meistens trotzdem immer irgendwas, aber das ist eine Convenience-Sache, ganz einfach. Also vom selber kochen ist es wurscht. Und preislich eben ist es ganz interessant, weil eben wenn man an die billigsten Lebensmittel denkt, die es auf der Welt gibt, dann sind das eben so irgendwie Reis und Bohnen und keine Ahnung, Tomaten und so. Die Leute haben, glaube ich, die Fehlannahme, dass veganes Essen dann veganes Fake-Burger und vegane Fake-Käse und so ist, die natürlich teuer sind, weil das lässt sich die Wirtschaft auch nicht entgehen.
Oder Fancy-Bären vom anderen Ende der
Welt. Ja, irgendwelche, das ist auch ein Blödsinn, das will ich den Leuten versuchen, zu sagen, du brauchst nicht irgendwelche Chiasamen aus Südamerika, wenn du Leinsamen aus Österreich nehmen kannst. Du brauchst nicht irgendein Quinoa von irgendwo essen, wenn du eben Buchweizen oder Einkorn oder Dinkel oder was auch immer aus dem Nachfeld oder so haben kannst. Da sehe ich einfach eigentlich hauptsächlich so ein Informationsdefizit und darum ist einfach ganz wichtig, dass man die Leute gleich informiert, dass man denen mitteilt, halt, wie es gehen kann oder ja, dass eben diese Fehlkonzeptionen anders sind, weil ich glaube, man nimmt da immer das Beispiel, so wenn du denkst, okay, was essen in den ärmsten Ländern die Leute, ist ja nicht so, dass die Lachs und Steak und Käse essen, sondern die essen Reis und Bohnen und was weiß ich was. Also ja, wie du schon gesagt hast, ist einfach in einer Informationssache, aber ich glaube, das kriegen die Leute dann mit der Zeit einfach von den verschiedensten Quellen dann eh immer mehr mit. Und ist auch schön zu sehen, wenn da immer mehr Publicity von euch und von anderen Seiten einfach für das Ganze ermöglicht wird.
Mhm. Dann habe ich noch eine Frage dazu, warum du denn letztendlich auch vegan geblieben bist. Also hast du an dir, an deinem Körper, an deinem Wohlbefinden, an deiner Gesundheit oder doch auch an deiner Leistung Veränderungen bemerkt, seitdem du dich dafür entschieden hast, vegan zu leben?
Ja, genau. Also wir haben es kurz angeschnitten. Also der ursprüngliche Grund war für mich jetzt nicht leistungsbedingt oder gesundheitlich bedingt. Und ich habe eben zugegeben, ich habe keine Veränderung erwartet. Also ich bin kein Freund von sowas. Also da bin ich allgemein sehr skeptisch, egal ob das mit Ernährung oder was sonst noch was zu tun hat. Dass Leute einerseits, es gibt die quasi die irgendwann eine pro-vegane Seite, die dann sagt, ich habe das gemacht und dann, keine Ahnung, habe ich meinen Krebs geheilt und habe alles nicht mehr und ich fühle mich wie ein Supermensch und so. Da wäre ich mal sehr vorsichtig. Auch wenn es gibt wissenschaftlich erwiesen tendenziell Vorteile, gerade jetzt bezogen auf die Durchschnittsindustrie, Landperson sozusagen. Ob das jetzt rein die Ernährung ist einfach oder die Gesamtlebensweise, die dann besser ist, sei dahingestellt. Und auf der anderen Seite dieses quasi, du lebst vegan und du ernährst dich nur von Tabletten und du wirst sterben und hast kein Protein und so, das ist natürlich auch ein kompletter Blödsinn. Also für mich war das so, dass ich reingegangen bin und mir gedacht habe, ja, also aus Leistungssicht wird es mir letztendlich wurscht sein. Gefühlsmäßig, also mein derzeitiger Stand ist schon so, dass ich mich sehr, sehr fit fühle. Ich meine, meine Leistungen sind besser als zuvor, das heißt, das spricht eh für sich. Ich fühle mich körperlich einfach austrainierter. Ja, das ist natürlich in so ein es spielen einfach in das Ganze so viele Faktoren rein. Ich würde jetzt behaupten, dass es schon das ein Mosaikteilchen dazu beigetragen hat, dass ich leistungsmäßig und körperlich da bin, wo ich jetzt bin. Natürlich kann man auch andere Faktoren, vielleicht hat man besser trainiert oder was wir schon gesagt haben, einfach dieses bewusste Beschäftigen, dass ich einfach meine Ernährung besser zusammengestellt hat, kann denselben Effekt haben. Aber ich glaube, was der wichtige Punkt ist, was ich da immer da mitgeben will von Leistungssicht, es ist mittlerweile nicht nur jetzt von mir als Anekdote, sondern auch wissenschaftlich ziemlich klar, dass es ist mindestens genauso möglich, man sieht es auch bei anderen Top-Sportlern auf der ganzen Welt, und das ist ja oft wird dieser körperliche Aspekt meistens nur quasi als Ausrede dann benutzt, weil es halt viele Leute, es ist halt so, man will seine Gewohnheiten nicht ändern, ich kenne das auch und das ist in vielen Bereichen, das kennt jeder und dann sagt man halt gerne, ja, aber dann, keine Ahnung, ich habe einen Proteinmangel und dann macht man sich halt dann leicht und das ist mittlerweile eben nicht nur jetzt von meiner Seite, sondern einfach auf breiter wissenschaftlicher Basis eigentlich ziemlich klar, dass das nicht der Fall ist und dass man die Leistung mindestens genauso gut erbringen kann und das ist mir eigentlich wichtig, dass man einfach quasi dass man das mal wegnehmen kann, weil einfach vermeintlich plötzlich bei vielen Leuten die körperliche Gesundheit im Vordergrund steht. Also das ist auch so ein Phänomen, dass dann Leute, die vielleicht offensichtlich kein Optimalgewicht haben und vielleicht selber Vorerkrankungen und Zivilisationserkrankungen machen, sich plötzlich um meine Gesundheit und meine Leistungsfähigkeit sorgen und denken, okay, ich gehöre wahrscheinlich zum fittesten Prozent der Bevölkerung und auf einmal macht man sich um mich Sorgen. Also, aber ja, also die Sorge kann ich definitiv auf den Weg kriegen. Was ich hier noch mitgeben würde, beschäftigen damit. Also ich habe teilweise natürlich auch mit Leuten Kontakt und die haben gesagt, okay, sie haben es probiert und ich habe dann jeden Tag Gemüse zum Frühstück gegessen, aber es hat nicht funktioniert bei mir. Da denke ich mir, okay, ja, natürlich ist auch nicht ganz optimal. Also vielleicht nicht so wie ich ganz uninformiert reingehen, sondern schon einfach die Informationen sich holen, was sinnvoll ist, was braucht man, was kann man machen. Aber da gibt es auch mittlerweile so viele tolle Quellen online, wo man das finden kann und so viel Unterstützung. Also wie gesagt, was einfach wichtig ist, ist, dass nicht mehr als quasi Ausrede im 21. Jahrhundert gelten sollte, dass man einfach, ja, dass das nicht geht quasi.
Du hattest vorher jetzt schon mal angeführt, dass du auch ja natürlich durch dein hohes Trainingspensum einen sehr hohen Kalorienverbrauch hast und deswegen auch wahrscheinlich nochmal das Doppelte isst von einem Durchschnittsbürger. Das heißt, du isst ja wirklich sehr viel und dann wahrscheinlich auch sehr oft am Tag. Hast du durch die vegane Ernährung das Gefühl, dass deine Verdauung damit besser zurechtkommt? Weil du wirst wahrscheinlich auch nicht nach einem 1500 Kalorien Essen direkt auf die Laufbahn rennen wollen. Wie kommst du damit zurecht?
Ja, eigentlich habe ich nicht. Ich habe eigentlich von der Umstellung her nicht viel bemerkt. Es ist natürlich so, es kommt aufs Training an. Natürlich musst du aufs Training auch ein bisschen die Ernährung abstimmen. Und natürlich, also ich habe einmal das Glück oder sagen wir so, der Fluch oder ob es Fluch oder Segen ist, ist die Frage. Aber ich kann recht viel essen. Also bei mir ist nicht das Problem, dass ich nicht genug reinbekomme. Also im Schnitt, damit man sich was vorstellen kann, bei mir sind es so 4.000 bis 5.000 Kalorien pro Tag halt. Wie gesagt, das ist, kommt ungefähr aufs Doppelte von einer Normalperson halt. Ja. Wie gesagt, habe ich keine Probleme, weil ich kann einfach große Mengen essen.
Und es schmeckt gut.
Ja, eben, es schmeckt gut und ja, wie gesagt, da habe ich keine Probleme gehabt, was natürlich ein Faktor sein kann, was viele Leute, glaube ich, gerade beim Umstieg natürlich, was man zum Beispiel aufpassen muss. Ich habe das vorher erwähnt, dass der Durchschnittsösterreicher keine 10 Gramm Hülsenfrüchte im Schnitt pro Tag isst, wenn man dann natürlich sich pflanzlich ernährt und wo dann zum Beispiel Hülsenfrüchte, die halt sehr ballaststoffreich sind, mehr im Fokus stehen. Und man das nicht gewohnt ist, kann es natürlich sein, dass sich ein bisschen der Verdauungstrakt ein bisschen im Kreis tritt dann am Anfang einmal. Also da muss man sich natürlich auch langsam reintasten und vielleicht nicht von 0 auf 100 nur Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte dann jeden Tag.
Wie mit jeder Veränderung.
Es ist wie überall, ich vergleiche es dann immer gern. Es wäre eigentlich absurd zu denken, jene Person, die nie Sport macht, geht dann einmal laufen oder macht einmal, keine Ahnung, Liegestütz und wird ziemlich wahrscheinlich am nächsten Tag einfach einen Muskelkater haben, weil es das einfach nicht gewohnt ist. Und dann quasi zu sagen, okay, ich habe einen Muskelkater, also Sport ist schlecht und ich werde nie wieder Sport machen, wäre eigentlich eine sehr unsinnige Reaktion. Genauso ist es zu sagen, okay, wenn ich es einfach nicht gewohnt bin, ballaststoffreich zu essen, und das ist ja eine gute Sache und eine wichtige Sache auch und kann halt kurzfristig einfach ein bisschen zu Problemen dann führen im Verdauungstrakt, aber dann zu sagen, okay, das ist schlecht, ballaststoffreich zu essen und ich mache das nicht mehr, sondern esse halt tierische Produkte, haben halt de facto keine Ballaststoffe, darum ist man halt das wahrscheinlich eher gewohnt. Wird wahrscheinlich nicht viel Sinn machen, aber wie gesagt, bei mir war es nicht so das Problem und ich kann eigentlich alles recht gut abdecken und ich glaube, was ich von anderen Leuten kenne, der ein oder andere Gott sei Dank lebt mittlerweile auch vegan in meinem Umfeld, sind auch Sportler dabei, was natürlich immer schön zu sehen ist, aber ein Faktor, den man bei vielen Leuten hört, ist einfach dieses Völlegefühl oder diese Müdigkeit fällt oft weg, einfach gerade nach Mahlzeiten. Wahrscheinlich, weil viele fette Sachen auch einfach wegfallen. Und was ich, wie gesagt, ob das jetzt nur Ernährung, beziehungsweise nur Ernährung ist es sicher nicht, aber was da alles für Faktoren reinspielen, weiß ich natürlich nicht. Aber was ich bei mir merke mittlerweile ist, dass ich verhältnismäßig absurd regeneriere einfach. Also ich habe jetzt in der Hallensaison habe ich wirklich jedes Wochenende einen Wettkampf gehabt und habe einfach gemerkt, ich fühle mich 1, 2, 3 Tage nach dem Wettkampf schon wieder eigentlich bereit, voll zu trainieren oder den nächsten Wettkampf zu machen. Und für die Normalperson ist das wahrscheinlich ziemlich egal, aber im Sport ist das eigentlich, ist eigentlich nicht das Training das, was dich im Endeffekt stark macht, sondern die Regeneration. Je besser du regenerieren kannst, desto mehr kannst du trainieren, besser kannst du trainieren. Und das ist eben schon ein entscheidender, leistungsbestimmender Faktor. Und darum glaube ich, also das merke ich eben, das ist eine so eine Sache, die ich bei mir auf jeden Fall merke. Wie gesagt, ob das, also nur die Ernährung wird es nicht sein, aber ich denke schon, dass das da reinspielt und dass das ein bisschen präsenter mittlerweile wird im Spitzensport allgemein. Also man kennt eh schon einen Novak Djokovic und Co., weiß man mittlerweile. Aber wenn man sich das natürlich gerade dort, wo viel Geld auch drin ist, irgendwie in Football, in Fußball, in Basketball und so, die haben natürlich Spezialisten, die sich das anschauen, wenn die sehen, okay, du kannst halt besser regenerieren und dann einen Tag früher als sonst wieder trainieren oder besser trainieren, dann ist das, wird das natürlich, glaube ich, schon in Zukunft vermehrt auch eine Rolle spielen, weil gerade im Spitzensportbereich hat es einfach noch nicht so viel wissenschaftliche Daten gegeben, aber da werden wir, glaube ich, noch viel sehen in Zukunft.
Gibt es irgendetwas, was du im Moment supplementierst, also deine Ernährung noch ergänzt von außen?
Ja, sowas sozusagen, dass das Basic ist oder wirklich das Einzige, was man wirklich im Auge haben sollte, ist halt B12 bei einer veganen Ernährung. Hat damit zu tun, dass wir einfach in einer Gesellschaftssystem leben, wo einfach die Lebensmittel sehr steril sind und dadurch dieses B12, was man unter Anführungszeichen in diesem gern verwendenden Term der Natur dann finden wird, irgendwie, weil halt Essen mit Erde oder mit kontaminierten Sachen in Berührung kommt, das fällt halt weg. Dadurch sollte man es supplementieren, genauso wie jeder von uns Jod über Salz supplementiert, sollte man halt das B12 entweder direkt nehmen oder es gibt eben mittlerweile mehr und mehr Lebensmittel, wo das einfach schon zugesetzt ist. Also das ist so der Standard und ansonsten würde ich eigentlich die Empfehlung mitgeben, dass ist jetzt nicht nur bei der veganen Lebensweise, sondern allgemein im Sport, wenn mich Leute was fragen. Es gibt viele Leute, die einfach sagen, okay, ich mache jetzt Sport und ich muss dann quasi mal von Haus aus mir Eisen und Magnesium und keine Ahnung, tausend Sachen. So. Macht das bitte nicht, in den meisten Fällen erzeugt man wirklich nur einen teuren Urin dadurch, weil die Sachen kosten meistens nicht wenig. Sucht euch einen Arzt, der sich gut auskennt, macht ein gescheites Blutbild. Und nur wenn das medizinisch induziert ist, dass man sagt, okay, da ist einfach ein Eisenmangel, das ist halt gerade bei Ausdauersportlern zum Beispiel oft. Oder manche Leute haben halt eine schlechtere Aufnahme von manchen Sachen, wenn halt dann Magnesium fehlt oder keine Ahnung, was kann alles sein, unabhängig von der Ernährungsform jetzt, das mit einem Spezialisten anschauen und dann gezielt supplementieren und nicht jetzt einfach sagen, ja, ich habe das vielleicht im Facebook-Beitrag gesehen oder auf YouTube gesehen und ich haue mir jetzt mal 10 verschiedene Sachen an, das wird schon passen. Gerade für die Normalperson ist es ziemlich wurscht. Also wie gesagt, B12 ist so ein Klassiker und den Rest würde ich wirklich einfach mit Ärzten bzw. Spezialisten abklären und wirklich auf Basis von einem sinnvollen Blutbild machen und nicht jetzt auf Verdacht irgendwas rein, weil es, wie gesagt, das kostet viel Geld. Teilweise kann es vielleicht sogar potenziell schädlich sein für den Körper und ja, im Endeffekt braucht man es nicht.
Ja, am Ende muss es die Niere ja irgendwie wieder ausscheiden.
Genau, das meiste wird dann verdingst. Und, also ich bin gerne noch einer, der allgemein einfach auf die versucht, alles natürlich unter Anführungszeichen abzudecken. Und ich bin jetzt kein Freund. Auch man kann natürlich immer optimieren manche Sachen, aber ich bin kein Freund, der jetzt wirklich aufs Gramm oder Milligramm jeden Nährstoffwert irgendwie optimiert durch Supplementation, sondern ja, ich versuche das durch den Ernährung abzudecken und wie gesagt, das funktioniert soweit eigentlich ganz gut und wenn ich dann eben mal sehe in einem Blutbild, dann sagt die Ärztin, okay, da kann man das oder das mal, ist vielleicht in niedrigeren Bereich, dann kann man da ein bisschen was machen, aber pauschal irgendwas einnehmen, wie gesagt, würde ich stark davon abraten.
Das klingt sehr gesund.
Mhm. Und du meintest ja eben noch als Rat für angehende vegane Ernährer, Ernährerin, würdest du empfehlen, dass sie sich zumindest ein bisschen informieren? Gibt es irgendwelche Quellen, die du regelmäßig nutzt, sei es jetzt Blogs oder Bücher oder Podcasts oder wo du dein Wissen beziehst und das weiterempfehlen würdest?
Ja, also es ist, so wie es halt ist, viel, natürlich in gewissem Ausmaß der Algorithmus, dann von den Seiten tut es einiges dazu, aber man ist natürlich ein bisschen in der veganen Bubble dann drin und hat natürlich gerade Social Media und Co. viele Seiten. Immer bitte vorsichtig sein, halt einfach nicht von einer einzelnen Person oder einer einzelnen Organisation oder was unkontrolliert was übernehmen, wenn man irgendwo was hört. Das ist nicht nur in der Ernährung, sondern das ist überall so, gerade in Social Media heutzutage. Aber was natürlich eine gute Anlaufstelle mal ist, ist die vegane Gesellschaft Österreich, beziehungsweise je nachdem, ob man halt in Deutschland oder Schweiz, so wie man zuhört, die nationale vegane Gesellschaft sozusagen, die meistens viele Informationen bereitstellen und auch Hilfestellungen, zum Beispiel in Österreich und weltweit gibt es einfach diesen veganen Monat dann, wo man einfach Rezepte und Informationen bekommt, was gerade eben Leute, die sich noch nicht viel damit auseinandergesetzt haben, eine große Hilfe sicher ist. Und ansonsten, ja, es gibt schon ganz gute Literatur, also falls ich da jetzt Namen erwähnen darf oder so. Aber,
ist ja nicht gesponsert, deswegen.
Es ist ja eines der Dings, was ich wirklich gut gefunden habe und der, glaube ich, eh bekannter ist mittlerweile in deutschsprachigen Kreisen, ist der Nico Rittenau, wo ich das Buch gelesen habe und der macht auch online sehr viel, der einfach sehr fundiert und wissenschaftsbasiert die ganzen Themen abhandelt, nicht irgendwie so in irgendwelche Richtungen fantastische Claims machst oder so, und das ist so super oder das ist so schlecht oder keine Ahnung was, sondern auf Basis von Wissenschaft einfach viele Sachen erklärt und auch sagt, wenn man mal eben das einfach B12 oder so, sollte man halt supplementieren. Und ja, so also zum Beispiel bei seinem Buch ist allein die Quellenangaben sind länger als bei manchen anderen. Das ganze Buch, die halt irgendwie so sensationsgeile Titel dann haben oder so. Wurscht, aber das ist eine ganz gute Quelle. Und wie gesagt, ansonsten die nationalen veganen Gesellschaften sind gleich ein guter Anlaufspunkt. Und ansonsten viele Zusatzinformationen findet man online. Aber da einfach auch der Tipp oder die Hilfestellung, dass man eben nicht alles ungefiltert und übernehmen sollte. Das gilt für beide Seiten, also weder die irgendwelche Leute, die glauben dann, sie sind Löwen und brauchen nur mehr Fleisch essen und genauso manche vegan-liebende Personen, die sagen, man weiß nicht, man soll nur mehr ungekocht und nur mehr Früchte essen, ohne das jetzt beurteilen zu wollen. Aber es gibt von beiden Seiten ein bisschen so extreme Verhaltensweisen dann, sondern lieber selbst mehrere seriöse Quellen suchen, sich da informieren und letztendlich kommt man dann immer auf dasselbe Ergebnis, sage ich einmal, weil, ja, wie gesagt, die Wissenschaft eh immer mehr Informationen zu dem Ganzen hat und dann eh viele Dinge mittlerweile recht klar erscheinen.
Ich glaube, am Ende ist es wirklich immer so die gesündeste Option, sich einfach ein breites Bild zu machen, sich irgendwo damit auseinanderzusetzen, was einen dann auch betrifft. Und deswegen, wie du auch vorher schon gesagt hattest, sich allein mal mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, was man so zu sich nimmt, egal jetzt ob unter der Prämisse vegane Ernährung oder ganz allgemein Ernährung, ist super wichtig, weil am Ende essen wir jeden Tag, wir führen uns da irgendwo unseren Treibstoff zu und das ist essentiell und kann unser Leben einfach extrem positiv beeinflussen.
Du bist, was du isst.
Eben, ganz genau.
Ja, aber danke, spannend, super viele inspirierende Impulse. Wenn jetzt unsere Zuhörer so begeistert sind und neugierig, wo können sie dich denn weiterhin verfolgen? Gibt es da Seiten, wo du präsent bist?
Ja, definitiv. Also ich meine, ich bin noch so ein bisschen Facebook-Generation, einfach unter meinem Namen Andreas Freuter, aber wie man von den jungen Leuten weiß, Facebook ist ja schon für die Opas eigentlich heutzutage. Also definitiv interessant auf Instagram, einfach meinen Namen Andreas Freuter oder Fasten Food eingeben, hat ein bisschen den Hintergrund für alle, die so wie ich vielleicht gern Süßigkeiten noch essen. Ich mache regelmäßig so ein paar Tests und schaue, was für vegane Leckereien es da gibt. Also ich habe eigentlich jetzt eben, seit ich vegan lebe, von knapp 2 Jahren so im Schnitt 2-mal pro Woche, würde ich sagen, Süßigkeiten getestet. Das heißt, ich habe mittlerweile um die 200 Sachen getestet. Also man kann auch vegan sich mal die ein oder andere Sache da gönnen. Und man braucht keine Angst haben, dass man kein Schokolade, Eis oder was auch immer dann mehr essen kann. Also da vorbeischauen und vielleicht, das hat noch nicht so sehr den Ernährungsfokus, aber gerade für alle, die vielleicht dann Lauf- und Austauschsport allgemein interessieren, sind einfach bei YouTube auch meinen Namen eingeben. Da habe ich eine Seite, wo ich mir meine Trainings zeige oder Tipps einfach zum Laufen gebe, weil viele Leute, es gibt einfach viele Leute, die halt laufen. Ich denke, dass ich das ein oder andere in meinen 10 Jahren Profisport halt herausgefunden habe, gelernt habe und so, was ich auch gern teile mit den Leuten. Und wie gesagt, wenn es da Fragen auch gibt, ob egal, ob das jetzt Instagram ist oder YouTube oder was auch immer, einfach anschreiben. Und dann ja, freue ich mich immer, wenn ich ein bisschen was so wie bei euch heute vielleicht weitergeben kann.
Ja, wir werden die Kanäle auf jeden Fall dann auch nochmal in den Shownotes vermerken. Und über den Candy-Check auf Instagram hatte ich auch tatsächlich meine ersten Berührungspunkte mit dir. Und kann ich sehr empfehlen, ist immer wieder amüsant, freue ich mich immer, wenn es da neue Folgen gibt. Also dann auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für deine wertvolle Zeit. Ja, danke euch. Also viel Neues gelernt, viele neue Impulse. Und
ja, da freuen wir uns wirklich, dass wir da ein bisschen was wieder mitnehmen konnten.
Danke. Ja, super, freue mich. Danke für die Zeit und in diesem Sinne, ja, go vegan.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zusammenwachsen. Fragen, Feedback oder Ideen könnt ihr uns gerne an zusammenwach@gmail.com schicken. Abonniert oder folgt dem Podcast, um über neue Folgen Bescheid zu wissen, und schickt den Link auch sehr, sehr gerne an Freunde weiter. Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.